Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul Podcast. Diese Woche geht es wieder um Jesus, aber dieses Mal um ihn als treuen Priester. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast bereichert und Sie Jesus dadurch immer besser kennenlernen.
Ihr Lieben, seid alle herzlich gegrüßt zu unserer Sabbatschullektion heute Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Ich freue mich auch über unser Thema. Ich begrüße recht herzlich, ich fange zu meiner Linken an, René und Carmen und Annalena und Martin. Eine Runde, mit der wir in den nächsten 40 Minuten diskutieren werden. Und ich lade euch ein, dass wir zu einem gemeinsamen Gebet still werden. Unser lieber Vater, ich danke dir für diesen Sabbat. Ich danke dir für dein Wort, mit dem wir uns wieder beschäftigen dürfen. Das ist ein großes Vorrecht, das wir auch mit Freude erleben und sehr dankbar dafür sind. Begleite du uns, gib uns du die rechten Gedanken, leite uns durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Wir haben ja in dieser Schrift des Hebräerbriefs eine Programmschrift, könnte man sagen, zum Thema des Priesters, des Priestertums, des Heiligtums und so weiter. Und heute wollen wir uns mit einem besonderen Aspekt auseinandersetzen, nämlich mit Jesus Christus, unserem hohen Priester, und was das bedeutet. Man kann ja den Hebräerbrief nicht lesen, ohne ein bisschen wenigstens bewandert zu sein im Alten Testament, weil man das sonst ja nicht wirklich versteht. Wir werden auch jetzt jede Menge alttestamentliche Bezüge herstellen, auch in unserem Gespräch. Ich lade uns ein, dass wir gleich aufschlagen, Kapitel 5, und dass wir dort die Verse 1 bis 10 lesen, wobei ich fast vorschlage, dass wir, so wie es in meiner Lutherbibel drinnen ist, schon ab 4,14 anfangen zu lesen. Darf ich vielleicht dich, Martin, bitten, das zu machen als Erster?
Gut.
Danke.
Vielleicht auch Reihe um. Dann schauen wir mal. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leid mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.
Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, der auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
Wie es auch an anderer Stelle spricht: Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhöht worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks.
Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. feste Speiser bist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen.
Also das ist feste Speise, sagt ihr nicht? Wenn wir dieses ganze Kapitel lesen und eigentlich fast in jedem Vers uns Gedanken machen müssen, wovon redet er hier genau und woran erinnert mich das und welcher Text wird hier zitiert? Meine erste Frage ist, was ist denn der alttestamentliche Hintergrund von dem, was hier beschrieben wird? Er beschreibt ja eigentlich alle Dinge, die im Buch Exodus Leviticus stehen. Was ist der Hintergrund? Das müssen wir jetzt einfach erwähnen, damit wir verstehen, was hier der ganze Rahmen ist.
Ja, er setzt voraus, dass wir uns bekannt gemacht haben, oder er schreibt ja hier an hebräisch sprechende oder hebräisch denkende Christen, denen es ja bekannt ist, was im Alten Testament als Priesterdienst abgegangen ist. Ja. Wir haben einen Hohenpriester, er beschreibt das ja auch in Kapitel 5 in den ersten Versen. Dann bringt er auch noch den Melchisedek hinein, dann weiß man auch schon mal, okay, also da gibt es noch einen Art Priester zu Aaron dazu. Und was die da machen mit ihren Gaben und Opfern und was das hilft, um die Verbindung zwischen Gott und dem Volk herzustellen. Mhm.
Ja, was auch vom Alten Testament her klar ist, ist, dass es nicht einfach jeder werden konnte. Man konnte sich nicht einfach bewerben, um Hohepriester zu werden. Man musste da hineingeboren sein. Und auch nicht einfach aus den Leviten heraus, sondern aus dem Stamme Aarons heraus. Eine ganz besondere Verantwortung. Man gehörte dann zu einer Kaste, die sogar, wenn man dann dran war, in das Allerheiligste gehen durfte, direkt an den Thron Gottes, um in diesem einen Tag, dem großen Versöhnungstag im Jahr, dann dort auch das Blut hinzubringen. Es ist also etwas, eine ganz besondere Stellung nötig gewesen.
Mhm. Vielleicht etwas noch zum Verständnis. Er spricht hier von den Gaben und Opfern, die gebracht werden. Er spricht auch von Opfern für die Sünden. Wenn man im Buch Levitikus genauer nachliest, für welche Sünden konnte man denn da Opfer bringen und für welche nicht? Ist euch da schon mal was aufgefallen?
Für die versehentlich Begangenen.
Es gab keine, habe ich das falsch in Erinnerung, keine Sünden für grobe Verstöße gegen die 10 Gebote. Mit einer Ausnahme, wenn diebstahlmäßig irgendwas bei dir hängen geblieben ist, das konntest du versöhnen. Aber keinen Ehebruch, keinen Mord.
Das war so.
Das war so.
Also versehentliche Sünden, und dann gibt es in 3. Mose 5 mal ein paar Stellen, wo man auch merkt, das sind schon Sünden, die wissentlich geschehen. Aber es sind nicht solche, die du sagst, wo wir sagen das mit erhobener Hand, ja, genau, mit Faust in der Luft, lieber Gott. Ja. Gerade ins Angesicht sündige ich. Solche kann man nicht mit einem Opfer begleichen.
Das bedeutet, die Idee, so quasi, da hat jemand gesündigt und dann geht er zu seiner Herde und dann schnappt er sich ein Lämmlein und geht zum Heiligtum, das ist ein bisschen simplistisch, können wir das so sagen? Im Grunde genommen geht es um Opfer, die im Rahmen von kultischen Handlungen oder einzelnen Unreinheitssituationen gebracht worden sind. Das, was ja Jesus nachher macht, indem er am Kreuz hängt und unsere Sünde vergibt, durch das, dass er von sich aus sein Blut für uns vergießt, das ist ja hier im Alten Testament nicht eins zu eins so gewesen. Nicht? Also manche Sünden waren nicht sündbar. Da gab es Steinigung. Ich meine, dass der David da mit seiner Bathseba-Sache nicht gesteinigt wurde, das ist, weil Gott das halt in gnädiger Weise erspart hat. Aber es gab kein Opfer dafür. Und das zeigt uns, was also im Alten Testament war, war so eine Art Inszenierung, die dazu diente, den Menschen etwas zu verdeutlichen. Man musste über das Lamm hinwegsehen, auf das, was das Lamm bedeutete.
Ja, eins könnte man dann sagen, dass wenn David zum Beispiel vergeben worden ist, oder ich denke jetzt auch an Manasse, ein schrecklicher König, ja, wir wissen, was der alles gemacht hat, Schlimmes, Gott scheint ihm auch vergeben zu haben. Können wir sagen, Gott hat ihnen vergeben und es war trotzdem ein Opfer notwendig. Aber das Opfer hat halt Jesus Christus erbracht,
glaube ich.
Im Vorausblick.
Ja, ich glaube, dass das eigentliche Opfer, und der Hebräerbrief sagt ja das später auch, er sagt, Bocksblut kann nicht Sünden wegnehmen. später weiter hinten noch. Mhm. Ochsblut kann nicht Sünden wegnehmen. Das heißt, die Idee, was uns der Hebräerbrief lehrt, ist, Leute, versteht doch, dass im Alten Testament das Sündenproblem nicht wirklich gelöst wurde. Die eigentliche Lösung des Sündenproblems kam dadurch, dass Jesus kam. Und da gibt es die volle Anlehnung. Vorher war das nur ein Lehrstück. Ein Lehrstück, an das sie sich halten sollten und mussten natürlich. Ja.
Wenn Gott offenbar auch schwerwiegende Sünden vergibt, so wie bei David oder Manasse, die ja wussten, was sie taten. Also Manasse wusste es vielleicht nicht ganz so, weil einfach so vieles schon unklar gewesen ist zu der Zeit. Und trotzdem, wenn man an seinen Vater denkt, das war immerhin Hiskia, er hätte es wissen können eigentlich. Auch bei David kann man nicht sagen, er wusste nicht, was er da tut. Er erkundigt sich noch und hört, das ist die Frau von Uriah, das war einer seiner 30 Helden gewesen. Wie konnte er sowas machen? Er hat sich überrumpeln lassen in der Situation. Warum ist in dem gesamten levitischen Gesetz nichts für solche Sünden vorgesehen? Die Frage, die liegt dann irgendwie auf der Hand. Mhm. Wenn Gott also einerseits schon bereit ist, auch zu vergeben auf Reue hin, warum gibt es kein Opfer dafür? Ich habe den Eindruck, dass Gott damit einfach ganz klar machen wollte, das Opfersystem, das ich bei euch hier etabliere in eurem Volk, hat nichts zu tun mit dem, was in anderen Völkern üblich ist. Denn da war es so, dass man sich frei gekauft hat. Mhm. Man hat ein Opfer vielleicht sogar im Vorhinein bringen können, weil klar war, da werde ich jetzt etwas tun, das der Gottheit nicht gefallen wird. Vielleicht ein Kriegszug gegen einen Stamm, für den dieser Gott eigentlich aber eintritt. Ich gebe also vorher ein Opfer und das ist groß genug, damit er in dem Fall einfach mal ein Auge zudrückt. Mhm. Hier wird ganz deutlich, dass Gott so etwas nicht akzeptiert. Mhm. Wenn jemand schwach wird, wird er vergeben, wenn die Reue folgt. Aber Sündigen aus Vorsatz ist nicht vorgesehen in
seinem Leben. Gar nicht, ja, das ist so.
Man könnte trotzdem noch was anführen. Ich meine, man fragt sich ja hintergründig, müssen wir das jetzt alles wissen vom Alten Testament, damit wir irgendwie das Opfer Jesu schätzen lernen? Mhm. Okay, ich lasse das mal dahingestellt, aber am Versöhnungstag ist es schon interessant, da wird ja auch ein Opfer dargebracht. Das ist dieser Bock für den Herrn. Und dann in Vers 16, in 3. Mose 16, 16, wird dann im Hebräischen ein Begriff gebraucht, das ist für die rebellischen Sünden. Mhm. Um die rebellische Sünde am Heiligtum zu reinigen. Also man könnte schon überlegen, vielleicht gibt es doch ein Opfer für diese Sünden.
Im Sinne des Brandopfers.
Aber es sind nicht die Opfer, die die Person, die gesündigt hat, darbringt, ja, sondern es ist das Opfer, das dann genannt wird als der Bock für den Herrn.
Ja. Und die halt auch kultisch allgemein dargebracht wurden. Was hat das alles mit Melchisedek zu tun und diese Sache mit Melchisedek und Christus und nicht Aaron? Kann das jemand erklären? Das ist doch auch eher geheimnisvoll, nicht? Ja, bitte, Annalena.
Ja, Melchisedek ist jetzt zur Zeit von Abraham aufgetreten. Mhm. Und eigentlich weiß man gar nicht viel von ihm. Man weiß nicht, woher er kommt, man weiß nicht, wohin er gegangen ist, man kennt keine Nachkommen von ihm. Und das ist schon ein Unterschied, den er auch ja im Hebräerbrief herausarbeitet, dass er keinen Ursprung, jedenfalls keinen genannten Ursprung hat.
Keinen genannten Ursprung, ja.
Wir wissen nichts darüber. Und von den Hohenpriestern, René hat es ja schon erzählt, sie mussten von Aaron abstammen.
Ja, also ich lese das kurz aus dem Genesis-Buch, Kapitel 14, Abvers 18. Da heißt es, Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein hervor und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abram, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abram den Zehnten von allem. Das ist nach der Geschichte der Befreiung von Lot, der verschleppt worden war mit den anderen Leuten aus Sodom. Also Melchisedek taucht hier einfach auf als ein Priester Gottes des Höchsten. Der Hebräerbriefschreiber sagt später dann nicht, von dem haben wir keinen Stammbaum und so weiter. Der kommt aus dem Nichts und vergleicht ihn mit Jesus. Nicht? Von dem haben wir natürlich einen Stammbaum, aber der Stammbaum Jesu ist nicht aaronitisch. Und das ist das Argument hier. Das Argument, um den es dem Hebräerbriefschreiber geht, um das es ihm geht, ist, Jesus ist nicht nach dem aaronitischen Priestertum hoher Priester, sondern wie ein anderer, wie Melchisedek, der hat auch keinen aaronitischen Stammbaum. Das ist so das Argument. Ja?
Und letztlich ist dieser Melchisedek hier irgendwie noch mal höher als ein Aaron. Von Aaron wissen wir einige Verfehlungen in seinem Leben. Mal nur die Sache mit dem goldenen Kalb war schon schlimm genug. Mhm. Es gibt noch anderes daneben, die Erziehung seiner Söhne Nadab und Abihu. Die trinken Wein, während sie reingehen ins Heiligtum und werden daraufhin vernichtet. Und in so mancherlei Gestalt oder Geschichten hat man den Eindruck, er war jetzt nicht unbedingt das größte Vorbild. Aber Melchisedek ist jemand, dem sogar Abraham, der Erzvater, Respekt zollt, den Zehnten sogar gibt. Von ihm hören wir sonst nichts mehr weiter. Das ist so eine Figur, die ja göttlich wirkt, wie so eine Engelsgestalt, kommt mal und ist dann mal wieder weg, aber vielleicht sogar größer als das. Wenn ich da Hebräer 7, Vers 3 denke, erfahren wir hier, warum Paulus, der das hier sicherlich geschrieben hat, wohl gerade Melchisedek herausgreift. Hebräer 7, Vers 3.
Vielleicht Melchisedek. Gehen wir dorthin. Können wir das alle gleich aufschlagen?
Hebräer 7. Ja, gerne. Oder vielleicht nehme ich hier noch den Vers 2 mit dazu. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt der Priester für immer. Und das ist ja wie bei Jesus. Er hat einen Vater, das ist der himmlische, gezeugt durch den Heiligen Geist. Eine irdische Mutter, aber auch nur für die Zeit, in der er im Fleisch gewesen ist. Ansonsten ist er auch ohne Anfang der Tage, ohne Ende der Tage. Mhm. Und einer Ordnung, die komplett überirdisch ist, entstammend.
Ich habe noch eine Frage zu Hebräer 5. Da war nochmal die Rede von: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Diese Geschichte aus Psalm 2, Vers 7. Wie ist das hier jetzt zu verstehen? Denn da geht es ja nicht um Zeugung, da geht es um Einsetzung als Hoherpriester. Wie seht ihr das? Wie könnt ihr das erklären?
Ja, du sagst es ja schon, es ist so ein Einsetzungsspruch. Ne? Mhm. Wenn also der Vater zu dem Sohn sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dann erhebt er ihn auf einen Status. In dem Fall in Kapitel 5, Vers 5 ist es wohl eher der Status, dass er jetzt Hohepriester ist. Wir glauben, das ist bei der Inthronisation auch gleichzeitig geschehen. Und es drückt also hier nicht einen biologischen Ursprung aus, sonst würde es ja auch keinen Sinn machen mit Hebräer 7, Vers 3, wo Jesus verglichen wird mit jemandem, der keinen Vater und Mutter hatte, sondern es drückt diesen erhobenen Status aus, den er als einziger Hohepriester hat.
Wir haben also hier die Einsetzung als Hohepriester. Im Anfang des Hebräerbriefs, im ersten Kapitel, ist es sozusagen die Einsetzung als Gott oder König.
König, ja.
Wie auch beim Psalm 2, Vers 7, der direkte Zusammenhang ein königlicher ist. Also König, Priester. Und dann gibt es
noch in Apostelgeschichte 13.
Das wollte ich gerade sagen.
Als Auferstandener. Ne? Das ist der Erstgeborene von den Toten.
Das ist der das doppelte Erbe kriegt, weil er der Erstgeborene Titel, ist. Also die ganzen Erstgeborenen-Titel sind da jetzt rundherum. Mhm. Das heißt, hier wird Jesus ausgezeichnet als der ganz Besondere. Der ganz, ganz, ganz Besondere, um den sich alles rankt und der sozusagen, wie du gesagt hast, Erstgeborener von den Toten ist und so weiter. Von daher kriege ich jetzt den Eindruck, hier sollen wir darauf hingewiesen werden, dass wir die eigentliche Zentralfunktion des ganzen Heiligtumsdienstes rund um Jesus suchen sollen und nicht hängen bleiben sollen bei dieser aaronitischen Geschichte des Alten Testaments, die offensichtlich nur ein Typos war, ein vorausblickendes Symbol. Wenn jetzt das Heiligtum ein Typos war, sage ich jetzt, weil ich das schon so behaupte, ihr könnt mir widersprechen. Das bedeutet aber dann, dass es gewisse Dinge gibt, dann in der wahren Geschichte, um die wir nicht herumkommen. Die Opfertiere wurden getötet. Das will ich festhalten, damit uns das bewusst wird. Die Opfertiere wurden getötet. Das deutete auf etwas hin. Im siebten Kapitel nun, wo Melchisedek jetzt eingeführt wird, lesen wir vielleicht noch die Verse, ich glaube, das ist Vers 11, ja, 11 bis 16. Fangen wir da nochmal an in der Runde.
Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesen hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Denn der, von dem das gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie einer am Altar gedient hat. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, zu welchem Stamm Mose nicht gesagt hat vom Priestertum. Und noch klarer ist, wenn in gleicher Weise wie Melchisedek ein anderer als Priester eingesetzt wird, der es nicht geworden ist nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens.
Also nicht aufgrund von Abstammung, könnte man auch verstehen an der Stelle. Nicht aufgrund von Abstammung, sondern aufgrund eines ewigen Gesetzes. Und das ist auch dann der Vers 17. Du bist ein Priester ewig nach der Ordnung Melchisedeks auf diese Art. Ja. Im Vers 22 wird nochmal gesagt, nicht, ist eines viel besseren Testaments Ausrichter ist Jesus geworden. Und dann wird noch geredet von dem unvergänglichen Priestertum, das Jesus eben erworben hat. Und dass wir eben in ihm einen hohen Priester haben, Vers 26, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Wir haben es vorhin auch schon gehört, da hieß es nicht, ein hoher Priester, der nicht nötig hat, zuerst für seine eigenen Sünden ein Opfer zu bringen, um dann für das Volk opfern zu können und so. Alle diese Dinge. Also Jesus, der Jude, ein ewiger hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons. Können wir uns vorstellen, was das für eine Explosivwirkung hatte in jüdischen Kreisen? Zur Zeit Jesu oder zur Zeit der ersten Jünger?
Also ich glaube, gerade für die Pharisäer muss das so ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, die sich einfach auf das auch so berufen haben. Und das untermauert im Prinzip, dass Jesus der Einzige ist, den sie jetzt gerade gekreuzigt haben, der sie retten kann. Also.
Wenn ein Priester, ein aaronitischer Priester hört, dass Jesus ein Priester ist, der ein höheres Recht hat als er, das ist schon Hammer.
Das ist eine interessante Erkenntnis. Wenn man in die jüdische Geschichte reinschaut, dann gibt es ja zwischen den Testamenten auch Literatur, die die Juden geschrieben haben. Findet sich natürlich nicht in der Bibel, ein paar davon vielleicht in den Apokryphen. Aber da taucht ja die Person Melchisedeks auch auf. Das ist relativ bekannt offensichtlich im Judentum des ersten Jahrhunderts, dass da ein Priester ist und der Melchisedek für die Leute ist der himmlische Priester. Da gibt es im Himmel einen Tempel und dort ist ein himmlisches Wesen, nicht ein Mensch jetzt, sondern wir würden jetzt sagen aufgrund des Hebräerbriefs Gott gleich. Die Juden würden sagen über alle anderen drüber und natürlich auch über Aaron drüber, der ist da. Und das gibt dann noch einmal so einen Explosivcharakter, glaube ich, wenn dann der Paulus hier sagt, wir haben einen Melchisedek. Und dieser Melchisedek ist Jesus Christus. Ja, was ist das jetzt für diese jüdischen Endzeitdenker, die da denken, Melchisedek im Himmel. Und dann wird plötzlich gesagt, Jesus ist der. Jetzt, vorher haben wir gehört, Jesus wäre der Messias auf Erden. Jetzt hören wir plötzlich von den Christen, er ist auch der Melchisedek im Himmel. Also was wollen die eigentlich noch mehr? Ne? Der ist ja alles. Ich finde das interessant, wie auch mit diesem Gedanken gespielt wird.
Ja. Damit kommen wir zum Bibeltext, der das alles dann noch mehr in die Breite bringt, nämlich 1. Petrus 2, Vers 9. Da komme ich jetzt auf einen Gedanken, nicht? Ich habe also in Jesus den hohen Priester, der im himmlischen Heiligtum für mich eintritt und wirkt. Das wird ja dann in den nachfolgenden Kapiteln noch ganz stark ausdiskutiert, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10. Und jetzt, bevor wir noch so weit gehen, sagen wir, okay, dass Jesus unser hoher Priester ist, ist eine Sache, aber das bedeutet auch etwas für uns, nicht? Wir hatten den hohen Priester, wir hatten die anderen Priester, alle levitisch, die hohen Priester aaronitisch und so weiter. Was fangen wir an mit 1. Petrus 2, Vers 9? Das ist nämlich auch so ein Durchbruch, der in der ersten Christenheit stattgefunden hat, gegenüber dem Judentum, der unvorhergesehen war am Anfang. Ich glaube nicht, dass die Jünger sich am Anfang das so vorgestellt haben, wie Petrus es hier ausdrückt. 1. Petrus 2, Vers 9.
Ja, er öffnet damit eigentlich dann auf die ganze Welt letztlich. Die Priester waren ja früher diejenigen, die die verschiedenen Dienste am Heiligtum übernommen haben. Die Hohenpriester waren diejenigen, die dann für das Blut selbst als Opfer zuständig waren. Aber die einfachen levitischen Priester haben alles andere sonst machen können. Und wenn wir hier als königliches Priestertum auserwählt sind, heißt das, wir dürfen ihm zuarbeiten gewissermaßen. Wir sind für alle Arbeiten zuständig. Er ist derjenige, der für das Heil selbst zuständig ist, aber wir für alles rundherum. In dem Fall, wie wir hier hören, 1. Petrus 2, Vers 9, vor allem für die Verkündigung. So wie das die einfachen Leviten, die Priester eben damals auch gemacht haben, die ja auch nicht umsonst kein eigenes Volksgebiet, Stammesgebiet hatten, sondern unter dem Volk überall aufgeteilt waren, weil sie die Lehraufgabe hatten. Sie sollten überall drin sein und wie der Sauerteig durchsäuern durch die Lehre, die sie verkündigen, über Gott, über das, was in den Gesetzen im Gebot geschrieben ist. Und das ist eben jetzt die Aufgabe für uns in der Welt.
Und das ist offensichtlich, so wie Petrus hier redet, nicht die Aufgabe des Klerus, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke. Nicht? Wir sprechen von Klerus und von Laien. Haben wir das überhaupt in der Gemeinde, so eine Unterteilung? Nicht? Wir haben hier den Hohenpriester. Gibt es sowas wie Klerus und Laien in der Gemeinde?
Meinst du jetzt theologisch oder praktisch?
Ja, bitte, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Erklär es uns. Ja.
Theologisch natürlich nicht, aber ja, praktisch würde ich schon sagen, also in manchen Köpfen ist da schon ein bisschen was drin.
Ja, also eigentlich müsste man sagen, gibt es den Unterschied nicht. Ne?
Also wir eigentlich, haben aber verschiedene Ämter vielleicht, wenn ich an Epheser 4, Vers 11 denke, 1. Korinther 12, verschiedene Gaben, verschiedene Ämter, verschiedene Verantwortungen, kann man vielleicht auch sagen. Und wenn wir da von dem Episkopos, von einem Aufseher hören, der sicherlich Verantwortung auch über seine Ortsgemeinde hinaus durchaus hatte, oder sei es einfach der Gemeindeleiter, der Diakon, von dem auch die Rede ist, der früher eine hohe Stellung hatte, dann waren das schon Leute, die Verantwortung über andere hatten. Eine gewisse Hierarchie ist erkennbar, aber die war sehr flach, die war sehr einfach und hauptsächlich auf die Ortsgemeinde beschränkt. Mhm. Nicht so, wie wir das heute vielleicht kennen vom katholischen Priestertum, wo wir weltweit ein globales hierarchisches System haben und eine Person an der Spitze. Also das kennt die Bibel so natürlich nicht. Aber verschiedene Verantwortlichkeiten schon.
Okay. Also, das heißt, wenn wir alle Priester sind, du hast das ja schon genannt, ist unsere Aufgabe, sozusagen dem hohen Priester zuzuarbeiten. Überstrapaziere ich das, wenn ich sage, wir haben alle den Auftrag, verbindende Menschen zu sein zwischen den Menschen, die Gott nicht kennen, und Gott selbst? Die Aufgabe des Priesters ist die Aufgabe der Verkündigung, die Aufgabe des Versöhnens. Das wäre dann die Aufgabe, nicht? Also wir werden dann dieser Sache gerecht, nicht? Wir sind dieses allgemeine Priestertum, von dem Petrus redet, in seinem Brief, wenn wir tatsächlich die Menschen zu Jesus führen. Das wäre dann unsere Aufgabe.
Jetzt heißt es hier noch, wenn ich noch eins ergänzen darf, ist nicht nur von Priestertum die Rede, sondern ich bin noch in 1. Petrus 2, Vers 9, von einem königlichen Priestertum.
Genau.
Davon hören wir ja auch in Exodus 19.
Wunderbar.
Es geht um diese Königsherrschaft, die sich in einer Priesterhaltung, wenn ich so sagen kann, ausdrückt. Also wir sind auch diejenigen, die durchaus Autorität dann haben, wenn es um geistliche Belange geht. Diejenigen, die auch Recht sprechen. Ganz wichtige Aufgabe eines Königs gewesen. Nicht, dass wir heute hingehen dürften und dürften jedem sagen, genau wo es lang geht, aber wir haben eine geistliche Verantwortung auch zu sagen, was ist gut und was ist böse. Das sehe ich hier drin auch. Nicht nur die Tugenden Gottes verkündigen und seine Wunder und seine Heilstaten, sondern auch seine Rechte verkündigen. Auch Recht zu sprechen. Also wenn es in der Gemeinde darum geht, vielleicht ein Urteil zu fällen in einer Angelegenheit, wir dürfen sich einfach rausnehmen und sagen, ich kümmere mich nicht drum. Wir haben auch diese Verantwortung offenbar übertragen bekommen.
Ja. Das heißt, ganz praktisch für uns in der Gemeinde würde das bedeuten, wir haben unseren Hohenpriester, der für uns eben die Versöhnung erwirkt, und wir wirken als Versöhner unter uns, als Menschen unter Menschen. Das kann in der Gemeinde von Bedeutung sein, das kann aber auch in der Verkündigung, in der Missionsarbeit von Bedeutung sein, überall. Nicht? Dass wir sozusagen diesen Auftrag haben. Kann man sich daraus nehmen? Oder unter welchen Bedingungen könnte man sich daraus? Gibt es wahrscheinlich keine, oder? Würde ich mir zustimmen.
Wer sich rausnimmt, ist kein Botschafter für Jesus Christus.
Das zieht uns einfach alle rein. Ich
würde nicht sagen, lasst euch versöhnen mit Gott.
Ja, genau.
Das ist die Aufgabe, die du beschreibst.
Das ist die Aufgabe, genau. So, und jetzt, liebe Leute, haben wir viel Theologie gemacht, ja, und haben das auch ganz gut umrissen. Wir verstehen, wo wir heute ankommen sollen als königliches Priestertum, von dem die schon bei dem Sinai geredet haben, nicht im zweiten Buch Mose. Warum ist jetzt diese theologische Kenntnis um die Priesterschaft Jesu für uns Adventisten so bedeutsam? Davon reden wir doch viel, oder nicht? Und es heißt ja auch im Hebräerbrief, das haben wir vorhin gelesen, das war dein Text, davon sollten wir mehr reden, aber wir schaffen es nicht, weil wir einfach über diese Milchrahmetappe nicht rauskommen. Nicht? Wir brauchen immer diese leichte Speise. Und was ist jetzt die schwere Speise? Also zwei Fragen. leichte Speise, schwere Speise. Was meint das? Das hatten wir vorhin im Text. Und dann die zweite Frage, warum ist das für uns, gerade als Adventgläubige, von so großer Bedeutung? Denn wir versuchen doch immer wieder davon zu reden. Wie können wir von einer rein theoretischen Erfassung der Theologie in eine Praxis finden diesbezüglich? Das ist meine Frage.
Letztlich geht es da auch um eine Frage, von der man immer wieder hört in der Gemeinde. Die Frage, wozu brauchen wir die Heiligtumslehre? Ja. Ist es wirklich so, dass Jesus dort den Dienst für uns vollzieht, jetzt im Allerheiligsten, dass da Gericht geschieht? Braucht Gott tatsächlich ein Gerichtsverfahren? Das sind so Fragen, denen man begegnet. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, das ist diese Sache, der Übergang von der Milch zur festen Speise. Wenn man versteht, was da passiert und warum das passiert, stellt man solche Fragen nicht mehr.
Okay, das ist ein interessanter Einwand, ja, danke. Ja, bitte.
Ja, Martin hat vorhin gesagt, dass wir als Botschafter ja die Aufgabe haben, zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie funktioniert das? Ja, im Prinzip nur, wenn wir Jesus als hohen Priester haben. Und da ist es schon essentiell, dass da jemand ist, der uns mit Gott sozusagen versöhnt, der unsere Schuld wegnimmt. Und ich meine, warum hat Gott das Heiligtum damals gegeben? Wir sind Menschen und wir verstehen einfach gut Dinge mit Bildern. Und ich denke, dass wir daran lernen können.
Vielleicht müssen wir da noch stärker einsteigen. Ich glaube, wir haben es noch nicht heute so stark herausgearbeitet, was denn daran so kostbar ist. Die Frage schwebt immer noch im Raum. Ich meine, die Leute glauben, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Wunderbar, das ist die Basis zur Erlösung. Sie werden errettet. Wozu dieses Pluswissen noch? Versteht ihr, was ich meine? Über das Heiligtum. Kann man das noch irgendwie konkretisieren?
Also für mich ist das immer so, Heiligtum ist für mich ein groß angelegtes Thema. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich konzentriere mich nur auf das Opfer, das ist super, das ist gut, aber das ist ja nur ein Teil von dem Heiligtum. Auch, dass Jesus Hohepriester ist, ist wiederum ein Teil. Du sagst, es ist ein Bild. Was will das Heiligtum? Wenn ich also anfange, mich mit Heiligtum und Heiligtumslehre und mit dem auseinanderzusetzen, was Gott hier da den Menschen beibringen will, wie er Nähe schafft aufgrund dessen, dass jetzt Sünde uns eigentlich trennt, dass er es trotzdem schafft, dass er inmitten von uns wohnen kann, dass er möchte, dass wir dann letztlich in seinem Heiligtum wohnen, wenn er auf diese Welt kommt. Also wenn ich da anfange, nachzudenken, Texte einzuordnen, dann merke ich plötzlich, das ist so ein groß angelegtes Erlösungsthema. Da geht es um so viel mehr. Und das eröffnet den Blick dann dafür, dass das Ganze, ich nenne es mal, Sinn macht, dass es ein System ist, ein System von Wahrheit, das für uns als Adventgemeinde deshalb wichtig geworden ist, weil wir da auch eine zeitliche Komponente am Anfang unserer Geschichte drin gesehen hatten. Die zeitliche Komponente, da eine neue Phase beginnt, im Heiligtum dargestellt worden ist. Also wir bekommen plötzlich auch eine Art prophetischen Zeitübersicht, sagen wir es mal so.
Es gibt eine eschatologische Komponente, die ganz stark ist an der Stelle.
Da gibt es so viel an verschiedenen Dingen, dass man sagt, okay, warum sollten wir das alles wegnehmen, wenn es zum Schluss auch harmonisch Sinn macht, dieses ganze Gebäude zu sehen. Und wenn da jemand herkommt und sagt, ja, bei mir ist nur das Kreuz wichtig, das wäre im Heiligtumsverständnis praktisch nur, aha, ihm war wichtig, dass das Tier stirbt. Und was ist mit dem Rest? Was ist am Versöhnungstag, wo das Ganze plötzlich gereinigt wird? Ist das nicht auch wichtig?
Das ganze Theodizee-Konzept, dass Gott sozusagen sich selber auf den Prüfstand stellt in der ganzen Erlösungsgeschichte, das wird uns im Heiligtum auch klar, nicht? Ich habe einen eschatologischen Aspekt, ich habe einen Aspekt der Rechtfertigung Gottes. Ja?
Also wenn ich mir den Heiligtumsdienst vorstelle, den Tempel, vielleicht den schönen salomonischen, ja, in all seiner Pracht und Größe, und ich höre beim Opfer auf, weil ich sage, das langt doch, und dann ist das Blut vergossen, schwamm drüber, was sich bisher geschehen ist, in meinem Leben ist damit dann gesühnt. Damit fällt dieses Riesengebäude, das Salomo gebaut hat, mit zwei Abteilungen, mit den ganzen Instrumentarien, den ganzen Geräten darin, auch dem ganzen täglichen Priesterdienst, dem jährlichen Dienst, das fällt weg. Ich habe eigentlich nur diese eine Stufe. Der Israelit kommt hin, gibt sein Opfer ab, das Opfer wird dargebracht und dann liegt es darum. Es ist einfach zu wenig. Und ich glaube, dass uns dieser Heiligtumsdienst im Alten Testament deutlich macht, da kommt eine ganze Menge hintendran. Das Opfer ist die Voraussetzung dafür, aber das, worum es geht, kommt dann eigentlich erst noch. Die Sühnung der Schuld. Und das sehen wir eben mit 1844, wenn wir Daniel 8, Vers 14 hören, das Heiligtum wird dann geweiht, gereinigt, gerechtfertigt werden in der Zeit, eschatologische Komponente, dann merken wir, okay, jetzt ist es soweit, dass das, was mit dem Opfer vorher geschehen ist, tatsächlich in der innersten Abteilung, das andere war vorher schon, jetzt kommt die innerste Abteilung, die letzte Phase also, jetzt wird das geschehen und das ist eben das Gericht, das gehalten wird. Damit wird klar, das Ganze ist nicht einfach nur ein Bild und Opfer und Schwamm drüber, sondern das bedeutet, es ist wirklich Arbeit. Jesus hat wirklich noch eine Menge zu tun. Er ist Hohepriester, wie wir hören im Hebräerbrief schon, mit seiner Auferstehung, wie wir geklärt haben, ist er eingesetzt in dieses Amt. Aber die große Phase der Rechtfertigung durch das Gericht, die wartet ab 1844. Wir schreiben jetzt das Jahr dann 2022 mit dieser Lektion und müssen uns bewusst machen, das war eine Menge Arbeit offenbar, die da ansteht.
Das drückt der Prophet.
Und das wirft, wie Martin schon gesagt hat, auch ein ganz anderes Licht einmal auf die Schwere der Sünde, aber auch auf die Arbeit, die mit der Versöhnung da ist und dass sich Jesus nicht zu schade gewesen ist, es zu tun. Es waren eben nicht nur diese 30 Jahre oder diese 3,5 Jahre seines Dienstes, bevor er dann gestorben ist, sondern es ist die ganze Zeit seither auch, dass er noch weiter an der Lösung arbeitet. Es ist etwas Großes Ganzes, viel mehr als nur das Opfer.
Ja. Also Erlösung des Menschen ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass Gott sich als gerecht erweist. Der ganze Heiligtumsdienst sozusagen am Ende zeigt, alles, was der Priester macht, der Hohepriester macht, ist am Ende richtig, musste so gemacht werden und so weiter. Das ist bewusst. Habe ich den Eindruck manchmal, wer im Heiligtum sich vertieft, beginnt, Dinge zu verstehen über Gott, die sonst nirgends so deutlich gesagt werden. In Bezug auf den Erlösungsplan, in Bezug auch auf, wie Gott damit umgeht.
Ja. Damit vertiefen, nur ein Gedanke noch. Das Zentrum des Heiligtums war ja die innerste Abteilung, das Heilige des Heiligen, das Allerheiligste. Und dort war die Herrlichkeit Gottes über der Sühneplatte, dem Gnadenthron. Also wenn ich Gott nahe kommen will, dann führt der Weg letztlich über das Opfer hinaus, durch die Abteilungen bis ins Allerheiligste hinein. Von daher gehe ich da vollkommen mit, wenn ich Gott richtig verstehen will, muss ich den Heilsplan verstehen, wie er im Heiligtum dargelegt ist. Und am Ende begegne ich dann der Herrlichkeit Gottes, die eben dort wohnt.
Haben wir dadurch einen Eindruck, könnte es das sein, was er meint mit fester Speise, dass ich eben mehr begreife als nur, das ist das Opfer, das mich erlöst, sondern dass ich verstehe, was Gott damit eigentlich will, was Gott damit im ganzen Himmel auch anrichtet, im ganzen Universum anrichtet, nicht nur in Bezug auf die Versöhnung der Schuld für uns, sondern auch dadurch, dass er sich als gerecht erweist, dass er sich als herrlich erweist, dass das alles eine Rolle spielt am Ende. Und dass das alles ein Ziel hat, nicht? Dass es ein Prozess ist, der einfach längere Zeit in Anspruch genommen hat. Wenn ich das so empfinde und nachvollziehen kann, gibt es auch für mich viele Antworten auf so Fragen, wie du vorhin auch genannt hast, nicht? Brauchen wir das unbedingt und so. Schlussrunde. Ihr Lieben, das haben wir nicht ausgeredet. Nicht? Wir haben da einfach jetzt nur ein bisschen uns Gedanken gemacht. Das haben wir nicht ausgeredet. Was ich jetzt noch gerne hätte, ist, könnt ihr so einen Blick in euer Innerstes uns gewähren, inwiefern in eurem persönlichen Glaubensleben das Wissen um das Heiligtum euch beeinflusst hat? Das ist ein bisschen intim, das weiß ich, aber ich finde, man sollte auch zeigen, dass das nicht nur eine kognitive Leistung ist, dass ich mich mit der Heiligtumslehre beschäftigt habe, sondern was hat es mir persönlich in meinem Glaubensleben bis jetzt gebracht? Gibt es da was?
Vielleicht fange ich mal an. Ich erinnere mich an der Zeit, als ich mich intensiver mit dem Glauben des Adventismus auseinandergesetzt habe und noch nicht so sicher war, dass das so meine Heimat werden würde. Da war für mich 1844 und was da passiert, ein ganz wichtiges Ereignis. Mhm. Die Entstehung unserer Gemeinschaft, die große Enttäuschung, die Erklärung, dass Jesus ins Allerheiligste gegangen ist und das Gericht beginnt. Und ich habe das intensiv für mich geprüft und habe auf einmal dann verstanden, dass in dieser letzten Zeit so etwas Großes noch geschieht, gibt mir Halt dahingehend, dass ich nicht glauben muss, dass wir 2000 Jahre einer Lüge aufgesessen sind. Sonst könnte man schon meinen, und das war meine Herausforderung damals, 2000 Jahre passiert nichts weiter. Damals gewaltig, was ich lesen kann. Und 2000 Jahre nichts mehr weiter. Kirchengeschichte, die man lieber vergessen würde, aber ansonsten nichts Großes. Und auf einmal merke ich doch, da gibt es einen Plan, da gibt es eine festgesetzte Zeit, da gibt es einen Dienst, der noch getan werden muss. Mhm. Und der wichtig, der essentiell ist, um meine Erlösung vorzubereiten. Und auf einmal hat das alles Sinn gemacht und ich konnte sagen, es ist richtig, dass wir heute noch auf dieser Erde sind. Die Verheißung ist nicht verzögert. Er hat noch etwas zu tun. Er wird das auch abschließen und dann kommt er wieder. Also das war für mich ganz entscheidend gewesen, das zu verstehen.
Auch zur Orientierung, wo es hingeht jetzt mit uns. Ja?
Ja, das ist, glaube ich, dieser Ausblick, dass man einfach sieht, es hat einen Sinn und es spiegelt sich wieder im Alten Testament und im Neuen Testament. Es widerspricht sich nirgends und ich sehe, dass Gott einfach so strukturiert und so über alles überschaut und sich nach seinem eigenen Plan hält. Und dass ich mich einfach Stück für Stück auch da sicher fühlen kann.
Also die Schönheit des Vorgehens Gottes auf der einen Seite und das Vertrauen, das ich haben kann, weil ich sehe, er ist immer da und er macht das auch so, wie er es gesagt hat,
genau,
Zug um Zug.
Ja. Sicherheit, dass es einfach planvoll vor sich geht. Ja.
Okay. Ja, dann mache ich mal weiter in der Runde. Also für mich war das Heiligtum, so als ich so weiß ich, 10, 12 war, so langweilig, ja, irgendwelche Riten, irgendwelche Feste, das waren so die Kapitel, die ich dann gerne übersprungen habe. Und als ich dann so begriffen habe, dass wenn ich die Offenbarung verstehen will und das alles, da nicht herumkomme und wie tief die Bedeutung ist, auch für mein geistliches Leben, ja, es hört einem nicht bei dem Opfer auf, sondern es geht ja auch dann weiter mit der Heiligung und was ich da auch in dem Heiligtum einfach für Bilder habe, wie das funktioniert, das hat mich dann sehr fasziniert.
Das heißt praktisch, das ist der zweite oder dritte Blick, der einen dann tiefer führt, nicht? So in diese Richtung, ja?
Also ich finde ja an sich ist das Denken was Praktisches, ja? Also ich bin dem gar nicht abgeneigt zu sagen, es hat mein Denken geprägt, weil aufgrund meines Denkens agiere ich dann und das macht auch mein Wesen aus. Also ich würde das nicht so loslösen von, jetzt habe ich theologisch was verstanden und was ist jetzt die Praxis noch dazu, sondern das macht es ja auch. Trotzdem möchte ich mit den Worten des Hebräerbriefes hier das beschreiben, was es bei mir macht. Nachdem er in der Mitte des Briefes lang und breit erklärt hat, dass Jesus Opfer und Priester ist, kommt er in Kapitel 10, Vers 19 bis 25 dann zu der Erkenntnis, was das bedeutet für uns. Und er greift da drei Dinge heraus, die wichtig sind. Die drei paulinischen Begriffe, Glauben, Hoffnung, Liebe. Und ich habe vorher auch an das gedacht, was die Carmen ausgesucht hat. Ich glaube, das Hoffnung ausgesucht kommt mir vor. Für mich war die Hoffnung wichtig, denn eine Hoffnung bedeutet, das schaut von mir weg. Ich schaue von mir weg in meinem Erlösungsleben und schaue auf Christus. Und dort ist die Hoffnung, weil er wirkt, weil Gott einen Plan hat, den er minutiös ausführen wird. Mhm. Und komme, was wolle, er wird das machen. Darf ich so voll Vertrauen sein, dass er das tun wird? Wir haben Hoffnung und wanken nicht, denn er ist treu, der es verheißen hat. Also das hat für mich die Heiligtumslehre bewirkt in meinem Leben. Sie hat meine Hoffnung auf die Wiederkunft und auf die Hoffnung, dass es Christus schafft mit mir, weil Christus so vollkommen ist, hat meine Heilsgewissheit gestärkt.
Ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich danke euch für eure Äußerungen. Es ist wohl tatsächlich so, dass das Wissen um das Heiligtum uns sicher macht in Bezug gerade auf die letzten Dinge. In Bezug darauf, dass Jesus bald wiederkommen wird und dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, in der der Plan Gottes, so wie er sich im Heiligtum ausdrückt, erfüllt wird, Zug um Zug. Und dass Jesus in einer Situation jetzt ist, die ihn berechtigt, das Reich einzunehmen und es seinen Nachfolgern zu geben. Ich glaube, dass durch ein tieferes Verständnis des Heiligtums vor allem unsere Hoffnung auf den zweiten Advent gestärkt wird. Einfach, dass Jesus bald wiederkommen wird und dass es einfach bald im Glück der Gegenwart Jesu in unserem Leben, nicht nur hier, sondern das wird dann wirklich bei ihm sein, endet. Und das stimmt einen froh. Ich persönlich habe diese eschatologische Komponente im Heiligtum ganz stark schätzen gelernt. Und diese hoffnungsstärkende Bedeutung. Und ich bitte dich jetzt, René, im Abschlussgebet uns nochmal dem lieben Gott so anzubefehlen, wie wir es auch hier ausgedrückt haben und wie wir es glauben.
Unser großer Gott, Jesus Christus, du unser Hohepriester, danke, dass wir deine Worte nehmen dürfen, dass du mitleidig auf uns blickst, dass du nicht vergessen hast, wie die Erfahrungen hier auf dieser Erde waren, dass du dich gedemütigt hast und Mensch geworden bist, um diese Erfahrung mit uns zu teilen. Versucht worden wie wir, doch in allem ohne Sünde. Du weißt, was es heißt, als Mensch über diese Welt zu gehen. Du weißt, was es heißt, zu leiden. Du weißt, was es heißt, versucht zu werden. Und auch wenn du nicht weißt, was es heißt, zu sündigen, so weißt du doch, wie schwer es manchmal ist für uns. Wie es uns geht, wenn wir falsch gehandelt haben und wenn wir in Reue zu dir kommen. Danke, Herr, dass du die Hoffnung in uns stark werden und immer stärker werden lässt, dass du jeder Sünde, jeder Schuld gewachsen bist. Dass du als unser hoher Priester vor Gericht für uns eintrittst, als der Anwalt, der keinen Fall verliert, als der Richter, der entscheidet, wer gerettet wird und wer nicht. Und dass wir wissen dürfen, dass gerade dieses System des Heiligtums uns so einen festen Halt gibt, weil wir erkennen können, dass dein Heilsplan eben nicht nur punktuell hier und da mal Ereignisse vorsieht, sondern dass es durch die gesamte Heilsgeschichte hindurch ein einziges Wirken deinerseits ist zu unseren Gunsten. Hilf uns recht einzuschätzen, recht zu verstehen, in welcher Zeit wir uns heute befinden. Am großen Versöhnungstag, dem Tag des Gerichts, wenn du für uns eintrittst und einer nach dem anderen gerecht gesprochen wird, wenn du alles vorbereitest für den Tag der Wiederkunft, wenn du dann diejenigen, die du gerechtfertigt hast, zu dir holen wirst. Hilf uns, feste Hoffnung darauf zu haben, ganz besonders da, wo wir düstere Stunden erleben, wo wir vielleicht Angst haben, dass es doch nicht so sein könnte, wo wir vielleicht gedrückt werden von Schuld, die wir auf uns geladen haben. Hilf uns, hier festzustehen im Glauben und auch anderen große Hoffnung zu machen, einen starken Glauben zu vermitteln, dass wir, wie wir gelesen haben, die Wohltaten, die du an uns getan hast, anderen verkündigen, dass wir Priester für andere sind, um sie zu dir hinzuführen, sie dir vorzulegen, um sie letztlich auch in deine Erlösung mit hineinzunehmen. Danke, Herr Jesus, dass du Acht gibst auf uns, auf deine Gemeinde, auf die ganze Welt, um alles zu einem guten Ende zu führen und alle, die gerettet werden wollen, am Ende auch in dein Reich mitzunehmen. Amen.
Amen.